Viele Christen kennen Christus vor allem als den, der Sünden vergibt und ewiges Leben schenkt. Doch das Neue Testament malt ein viel weiteres Bild, Christus als unseren Lebensraum, in dem wir tatsächlich leben, denken und handeln. Wie die Kinder Israels das gute Land Kanaan empfingen, um darin zu wohnen, zu arbeiten und Gott zu dienen, so sind auch wir dazu berufen, in Christus zu leben, nicht nur gelegentlich etwas von ihm zu empfangen. Die Frage ist, wie wird Christus von einer kostbaren Lehre zu einem erfahrbaren Land, in dem unser praktischer Alltag stattfindet? Christus, das gute Land und unser Anteil. Wenn der Kolosserbrief davon spricht, dass uns der Anteil am Erbe der Heiligen im Licht zugelost ist, zeichnet er kein abstraktes Erbschema, sondern eine Landschaft. Christus selbst ist der Raum, in den Gott uns hineingestellt hat. Wie Israel nicht ein Stück Ware, sondern ein Land empfing, so haben auch wir nicht nur geistliche Güter, sondern eine Person als unseren Lebensraum erhalten. Darum heißt es in Kolosser 2:6, darum, wie ihr den Christus, Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, derselbe Christus, den wir einmal empfangen haben, soll nun das Terrain unseres ganzen Lebens sein, in ihm gehen wir, in ihm denken wir, in ihm reagieren wir. Christus ist nicht nur der Weg, auf dem wir zum Heil ankamen, er ist das Land, in dem wir fortan wohnen. In Christus, dem Geheimnis Gottes, zu wandeln bedeutet, in ihm zu leben, zu handeln, uns zu verhalten und unser Sein in ihm zu haben. Das Bild des guten Landes in 5. Mose öffnet diesen Gedanken. Dort wird gesagt, denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, ein Land von Wasserbächen, Quellen und Gewässern, die in der Ebene und im Gebirge entspringen. Wasserbäche, Weizen, Wein, Öl, Honig, Eisen und Kupfer, alles, was das Volk zum Leben, zum Kämpfen, zum Bauen und zum Dienen brauchte, lag in diesem Land. Übertragen auf Christus heißt das, unsere Lebensversorgung, unsere innere Stärkung, unsere geistliche Wehrhaftigkeit und sogar die Baumaterialien für Gemeinde und Dienst sind in ihm enthalten. Wer Christus nur als Vergebung kennt, steht bildlich gesprochen am Rand des Landes, wer ihn als Brot, Wasser, Frucht und Mineral erfährt, findet in ihm Identität, Sicherheit und Zukunft. So wie Israel verwurzelt wurde in seinem Land, werden wir in Christus verwurzelt, wenn unser inneres Leben sich auf ihn stützt. Wurzeln suchen verborgen nach Wasser, halten im Sturm und tragen die Last des Baumes, so wirkt ein Herz, das Christus als seinen Boden angenommen hat. Es sucht nicht mehr in wechselnden Umständen seine Stütze, sondern in dem die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. An einem solchen Ort zur Ruhe zu kommen, tröstet das Herz, es muss sich nicht mehr ständig neu beweisen, weil sein Lebensraum ein Geschenk ist. Und es festigt das Herz, weil dieser Boden nicht schwankt, wenn Gefühle, Menschen oder Pläne sich verändern. Wer Christus so als sein gutes Land wahrnimmt, wird innerlich weit. Dankbarkeit löst Enge und Vertrauen löst die Angst, zu kurz zu kommen. Wenn Gott sagt, ein Land, in dem du nicht in Armut Brot essen wirst, in dem es dir an nichts fehlen wird, dann weist dies auf die Überfülle hin, die in Christus bereit liegt. Diese Überfülle ist nicht laut und spektakulär, sie zeigt sich oft darin, dass mitten in einem anspruchsvollen Tag Frieden trägt, dass mitten in Schwachheit eine leise innere Kraft da ist. In diesem Bewusstsein zu leben, macht das Herz frei, Gott im Alltag zu preisen und zugleich nüchtern zu bleiben, nicht das Land ist unser Werk, sondern unsere Gabe. Gerade das macht Mut, jeden Tag neu in Christus aufzuwachen, als Menschen, die nicht am Rand stehen, sondern in einem reichen Land wohnen, das Gott selbst ihnen gegeben hat. Darum, wie ihr den Christus, Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, ein Land von Wasserbächen, Quellen und Gewässern, die in der Ebene und im Gebirge entspringen. Christus als gutes Land zu erkennen, heißt, den eigenen Alltag nicht mehr als geistliche Wüste zu deuten, sondern als Feld, auf dem die in ihm bereitliegende Fülle real erfahren werden kann. Je bewusster jemand sich innerlich in ihm verortet, desto weniger muss er aus eigener Kraft Lebensversorgung, Sicherheit oder Bedeutung erzwingen. Das setzt Spielraum frei für Dankbarkeit, für ein ruhigeres Herz, für eine Hoffnung, die sich nicht an Umständen festklammert, sondern in dem gründet, der unser zugeloster Anteil ist. Der geistliche Kampf um das Land. Wenn Gott sein Volk in ein Land führt, ist damit nicht nur Versorgung, sondern auch Auseinandersetzung verbunden. Schon die ersten Seiten der Schrift lassen erkennen, dass der Feind Gottes alles daran setzt, den von Gott bestimmten Raum zu verderben oder zu rauben. Die Flut zur Zeit Noahs verwüstet die Erde, Babel zerstreut die Menschen, später versucht Ägypten, Israel festzuhalten und schließlich entvölkert die babylonische Gefangenschaft das Land. Dennoch heißt es rückblickend über den Weg durch die Wüste, denn der Herr, dein Gott, hat dich in allem Tun deiner Hand gesegnet. Er gab Acht auf deine Wanderung durch diese große Wüste, diese 40 Jahre ist der Herr, dein Gott, mit dir gewesen, es hat dir an nichts gemangelt. Hinter allen Angriffen auf das Land steht der Versuch, Gottes Volk von der Freude an seiner Gabe zu trennen, hinter allen Wegen Gottes steht die Treue, sie in diese Freude zurückzuführen. Daran sehen wir, dass die Geschichte des Alten Testaments mit dem Land verbunden ist. Gottes Werk besteht immer darin, das Land wiederzugewinnen, während das Werk des Feindes immer darin besteht, das Land zu vereiteln, zu verderben und ins Chaos zu stürzen. Die Absicht des Feindes ist, das Land anzugreifen und in Besitz zu nehmen. Doch nachdem der Feind seinen Versuch unternommen hat, setzt Gott sich in Bewegung, um für sein Volk zu kämpfen und das Land erneut zurückzugewinnen. Typologisch zielt dieser Kampf auf unseren Genuss Christi als des guten Landes. Was immer den Blick von Christus wegzieht, uns innerlich abstumpft oder in frommer Betriebsamkeit ermüdet, trifft nicht zuerst unsere Gefühle, sondern unseren Aufenthalt im Land. Als Israel in 4. Mose murrte, sich fürchtete oder den Götzen folgte, geschah etwas mit ihrer Beziehung zum Land, es wurde ihnen fremd, unsicher, schwer. So ist es auch heute, der geistliche Kampf dreht sich nicht primär um äußere Erfolge oder Niederlagen, sondern darum, ob Christus unser erlebter Mittelpunkt bleibt. Die Schrift zeigt aber zugleich, dass Gottes Absicht nicht ins Wanken gerät, er ruft Abraham immer wieder zurück, er holt Israel aus Ägypten, er führt eine zerstreute Minderheit zurück aus Babel, jedes Malachi verteidigt er vor allem eines, den Raum, in dem er bei seinem Volk wohnen und es als sein Zeugnis aufrichten will. Diese Sicht verändert, wie Schwierigkeiten wahrgenommen werden. Sie erscheinen dann nicht mehr als bloßes Chaos, sondern als Feld, in dem sich ein unsichtbarer Streit um das Land abspielt. Für Israel war jeder Schritt in das Land hinein zugleich ein Schritt in Gottes Willen, aber auch ein Schritt in umkämpftes Gebiet. In ähnlicher Weise ist jeder kleine Glaubensschritt hinein in den konkreten Genuss Christi, im Gebet, im Vertrauen, im Gehorsam, ein Schritt, bei dem der Feind verlieren will und Gott sich dazu stellt, um zu bewahren. Darum mahnt 5. Mose Kapitel 8 Vers 11, hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, indem du seine Gebote und seine Rechtsbestimmungen und seine Ordnungen, die ich dir heute gebe, nicht hältst. Vergessen ist eine leise Form des Verlusts des Landes, bewahrte Erinnerung an Gott hält das Herz im Land. Gerade weil der Genuss Christi umkämpft ist, liegt eine tiefe Ermutigung darin, dass Gott selbst der erste Kämpfer um dieses Land ist. Seine Geduld mit dem schwankenden Israel, sein beharrliches Wiederherstellen von Anbetung und Wort nach Zeiten des Verfalls, seine Zusage einer endgültigen Ruhe zeigen, wie sehr es ihm um ein Volk geht, das in Christus sein gutes Land findet. Wer seine eigene Geschichte in diesem Licht liest, wird weniger auf die Brüche und mehr auf die Fäden der Treue achten, auf die Momente, in denen Gott innerlich zurückgerufen, neu ausgerichtet, neu geöffnet hat. Daraus erwächst eine stille Zuversicht, der uns in Christus ein Land gegeben hat, lässt nicht zu, dass der Feind dieses Erbe endgültig an sich reißt. Und aus dieser Zuversicht wächst der Mut, auch unter Widerstand im Land zu bleiben, bei Christus, in seinem Wort, in der Gemeinschaft mit ihm und gerade dort den Geschmack seiner Treue zu kosten. Denn der Herr, dein Gott, hat dich in allem Tun deiner Hand gesegnet. Er gab Acht auf deine Wanderung durch diese große Wüste, diese 40 Jahre ist der Herr, dein Gott, mit dir gewesen, es hat dir an nichts gemangelt. Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, indem du seine Gebote und seine Rechtsbestimmungen und seine Ordnungen, die ich dir heute gebe, nicht hältst. Der geistliche Kampf um das Land zeigt, dass Entmutigung, Ablenkung und innere Lähmung nicht nur persönliche Schwächen sind, sondern Angriffe auf den Raum, in dem Christus erlebt wird. Wer das erkennt, muss sich nicht zusätzlich verurteilen, wenn es eng wird, sondern darf darin ein Zeichen sehen, wie kostbar sein Anteil in Christus ist. Das stärkt die innere Entschlossenheit, an diesem Anteil festzuhalten und macht empfänglich für Gottes treues Wiederaufrichten, immer mit dem Ziel, dass der Alltag erneut zu einem Ort wird, an dem Christus als das gute Land genossen wird. In Christus wandeln heißt im Geist wandeln. Der Christus, der als gutes Land verheißen ist, bleibt nicht außerhalb von uns. Die Schrift beschreibt eine erstaunliche Bewegung, der letzte Adam wird in Auferstehung zum lebengebenden Geist, und dieser Geist nimmt Wohnung in unserem Geist. So erklärt Paulus, warum er das christliche Leben einmal als Wandeln in Christus und an anderer Stelle als Wandeln nach dem Geist beschreibt. Es handelt sich nicht um zwei verschiedene Wege, sondern um zwei Perspektiven derselben Wirklichkeit, der Christus, in dem wir wandeln, ist der Geist, in dem wir leben. Darum kann er sagen, damit die gerechte Forderung des Gesetzes in uns erfüllt würde, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Die Erfüllung dessen, was Gott erwartet, entsteht nicht durch verstärkte Anstrengung des Fleisches, sondern dadurch, dass ein anderer in uns lebt und wir uns auf ihn stützen. In Galater 3,14 sagt Paulus, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfangen. Hier spricht Paulus vom Segen Abrahams und von der Verheißung des Geistes. Dieser Segen bezieht sich auf das gute Land, und die Erfüllung dieses Segens für uns heute ist Christus als der allumfassende Geist. Nach dem Verständnis von Paulus bedeutet es daher, in Christus als dem guten Land zu wandeln, im allumfassenden Geist zu wandeln. Praktisch wird diese innere Wirklichkeit an einer unscheinbaren Stelle sichtbar, in der Ausrichtung des Sinnes. Denn der auf das Fleisch gesetzte Verstand ist tot, aber der auf den Geist gesetzte Verstand ist Leben und Friede. Wo der innere Fokus bei sich selbst, den eigenen Möglichkeiten oder Stimmungen bleibt, drückt sich das Leben wie in dichten Sand, wo der Sinn sich dem Geist zuwendet, öffnet sich Raum für das, was Christus in uns ist. Dieser Wechsel der Ausrichtung ist keine spektakuläre Leistung, sondern oft ein leises inneres sich zuwenden, weg vom bloßen Grübeln, hin zu dem, der in unserem Geist wohnt. In dieser Atmosphäre wird Christus erfahrbar als der, der Einsicht gibt, wenn Entscheidungen anstehen, Geduld schenkt, wenn Spannungen entstehen, und einen anderen Ton in Worte legt, die wir sprechen. Darum verbindet Paulus den Christus, der unser Land ist, eng mit der überströmenden Lebensversorgung des Geistes. Er schreibt, denn ich weiß, dass mir dies zur Errettung dienen wird durch euer Flehen und die überströmende Versorgung mit dem Geist Jesu Christi. Der Geist Jesu Christi ist nichts anderes als der allumfassende Geist, in dem die Fülle dessen gegenwärtig ist, was Christus durch sein Leben, sein Sterben und seine Auferstehung geworden ist. Wo dieser Geist zur Quelle des Denkens und Handelns wird, bekommt unser täglicher Weg, ob unscheinbare Routinen oder herausfordernde Situationen, den Charakter des Wandels im Land. Es ist derselbe Christus, der trägt, versorgt und prägt. So wird im Geist wandeln zu einer tiefpersönlichen, aber zugleich tröstlich einfachen Wirklichkeit. Es bedeutet nicht, über den Boden des Alltags hinweg zu schweben, sondern gerade in die konkrete Realität hineinzutreten, jedoch mit einem anderen Inneren, mit einem Verstand, der auf den Geist gerichtet ist, mit einem Herzen, das in Christus seine Ruhe kennt, und mit einem Willen, der sich von ihm gewinnen lässt. In dieser Haltung geschieht etwas Unspektakuläres und zugleich Entscheidendes, unser Leben wird durchzogen von seinem Leben. Und jede noch so kleine Erfahrung, dass sein Friede stärker ist als innere Unruhe, dass seine Liebe stärker ist als eine spontane Härte, ist wie ein Schritt durch das Land, das Gott uns in Christus geschenkt hat, ein Schritt, der ermutigt, weiterzugehen und ihn gerade im Gewöhnlichen als unser gutes Land zu entdecken. So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam wurde zu einem lebengebenden Geist. Damit die gerechte Forderung des Gesetzes in uns erfüllt würde, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Im Geist zu wandeln bedeutet, die Fülle Christi nicht am Rand des Lebens zu belassen, sondern sie dort zu suchen, wo Entscheidungen, Begegnungen und Spannungen stattfinden. Wer lernt, seinen Sinn immer wieder auf den inwohnenden Geist zu richten, erfährt Christus nicht nur als Lehre, sondern als stille Kraft und klare Richtung im Alltag. Dadurch wird das eigene Leben weniger von innerem Druck und mehr von dem geprägt, der als gutes Land in uns gegenwärtig ist, und gerade das schenkt Mut, auch in kleinen, unscheinbaren Schritten auf ihn zuzugehen. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.